Agula von Grumbach, geboren Agula von Strauch 1492 in Beratzhausen in Bayern, in der Nähe von Regensburg. Das ist eine Porträtmedaille, die man ihr mit relativ großer Sicherheit zuschreiben kann. Und das ist das Wappen der Familie Grumbach, also ihres Ehemanns. Wir befinden also uns in Bayern und die Eltern von Agula sind Adlige, also wie das von schon sagt, aber sie sind verarmter Hochadel. Bernhardin und Katharina von Stauf, geborene Thüringen, sind ihre Eltern. 1502 bekommt sie ein ganz besonderes Geschenk von ihrem Vater, nämlich eine Coburger Bibel. Das ist nicht so wie heute, dass man in eine Buchhandlung gehen kann und sich eine Bibel kauft, sondern es waren ja immer große Druckerzeugnisse, sodass das ein sehr, sehr wertvolles Geschenk war. Ich habe euch mal ein Bild mitgebracht, so vom Stil her, es war ja eine vorlutherische Übersetzung, vom Stil her eher eine Wort-für-Wort-Wiedergabe der Ursprachen. Also wenn man das mal an einem Beispiel machen würde, so zum Beispiel dieses englische How do you do, wäre nach Coburger Wie tust du tun übersetzt und nicht Wie geht's dir. Ja, also eher stilistisch holprig, nenne ich es mal. Aber sachgemäß natürlich inhaltlich richtig, war eine dieser 18 vorlutherischen deutschen Bibeln, der besonders durch diese Holzschnitte beeindruckt hat. Das ist jetzt die Schöpfungsgeschichte, aber Agula sollen halt besonders die alttestamentlichen Frauenfiguren und die Holzschnitte davon, die sollen sie sehr motiviert haben. Agula wird erzogen am Münchner Hof zur Hofjungfrau. Also das soll eigentlich ihr Werdegang sein. Sie soll am Hofe ausgebildet werden und Hofjungfrau bei Herzogin Kunigunde werden. Also erst Hofjungfrau, dann Hofdame, also wohlgestellt im Adelsklambam weiter ihren Weg gehen. Das heißt auch, dass sie lesen und schreiben lernt, weil das halt sich für die Hofdame gebührte und aber nicht so lateinlastig war wie die anderen, also nicht jetzt wie eine Ausbildung, die ein Mann hatte, die natürlich Latein beinhaltete. Sie hat kein Latein gelernt, sondern nur Deutsch. 1509 wurde sie zur Waisen. Ihre Eltern sind an der Pest gestorben und ihr Onkel, der später des Hochverrats des Hochverrats beklagt und hingerichtet wird, übernimmt die Vormundschaft für eine Weile. Ja, eigentlich nur ein Jahr lang, weil sie im Jahr drauf schon einen anderen Adligen heiratet. Ob da viel Liebe im Spiel war, weiß man im Nachhinein nicht. Aber nachdem... Da war sie, warte, ich muss mal zurückklicken. 92 geboren, 18. Also gerade, nur noch nicht jetzt so sehr alt. Den Mann, den sie heiratet, Friedrich von Grumbach zu Lenting und Burg Grumbach, war Katholik. Verarmter Adel ebenfalls. Und man muss sagen, und das liest man in sämtlichen Unterlagen zu ihr, diese Ehe war eher spannungsbehaftet. Wir haben eben kurz drüber geredet, dass die Frauen, die ich euch bis jetzt vorgestellt habe, eher unterstützt wurden von ihren Männern. Das war jetzt hier definitiv nicht der Fall. Also er war nicht begeistert von dem, was sie gesagt, geschrieben, getan hat. Sie schreibt mal über ihren Mann, dass er verfolgt Christus in mir. Was schon auch viel über die Ehe sagt. Sie haben 5 gemeinsame Kinder. Eins davon verstirbt sehr früh. Deshalb hatte ich vorhin für 4, 5 Kinder gesagt. Also eins stirbt wohl sehr im Säuglingsalter. Das entscheidende Jahr für sie war das Jahr 1523. Also da war sie jetzt auch, da war sie jetzt schon 13 Jahre verheiratet. Die ersten Kinder waren schon da Und in dem Jahr tut sich für sie ganz viel und auch nur in diesem einen Jahr. Danach wird es um sie auch wieder relativ still, was auch damit zu tun hat, dass Bayern wieder katholisch wird. Also das Regensburger Konvent hat entschieden, dass Bayern katholisch sein soll. Und da sie ihr Gedankengut halt nicht mehr teilen konnte, der Druck zu groß wurde, ihr Mann Disziplinarstrafen erlaubt bekommen hat, wurde es einfach ruhig um sie. Aber sie hat in der Zeit relativ viel in Gang gesetzt. Ihr Mann stirbt 1530 und sie heiratet danach nochmal. Leider stirbt der Mann dann auch relativ bald darauf wieder. Und sie, drei ihrer Kinder sterben vor ihrem Tod dann in 1554. Also auch hier wieder ein sehr leidgeprägtes Leben. Viel Erfahrung von Verlust und Tod. Was tut sich aber in 1523, dass wir heute noch darüber reden? Und dass sie die bekannteste protestantische Schriftstellerin geworden ist, wobei sie nur so eine ganz kurze Schaffenszeit hatte. Und zwar findet alles in, oh, das sieht man jetzt nicht ganz gut, in Ingolstadt, in der Nähe dessen hat sie gewohnt, statt, und zwar an der Uni. Natürlich eine katholische Uni, weil die protestantische Uni war ja bei uns, also hier in Marburg. Und als sie 31 Jahre alt war, passierte es, dass ein 18-jähriger Theologe, der bei unter Melanchthon gelernt hatte, der nach Ingolstadt kam, an die stark katholische Universität, dazu gezwungen wurde, 17 ketzerische Artikel zu widerrufen. Also er musste seine Hand auf die Bibel legen und ähnlich wie ihr das wahrscheinlich aus dem Luther-Film, den viele wahrscheinlich von euch gesehen haben, ne, wo er sagt, ich stehe hier und ich kann nicht anders. Er musste, er hat nicht diesem Druck standhalten können und hat widerrufen. Mit Tränen in den Augen und stark beschämt, wurde dann danach in ein Kloster verbannt, kam vorher schon ein paar Mal ins Gefängnis, weil man bei ihm Texte von Luther und Melanchthon und Karlstadt gefunden hatte. Also alles Reformatoren, deren Texte man natürlich nicht offiziell lesen durfte. Dieser Mann wurde dazu gezwungen, abzuschwören, seinen ketzerischen Thesen. Und Agula hat gesagt, das kann doch nicht sein. Wo lesen wir in der Bibel, dass man so mit einem Menschen umgeht? Dass man den beschämen muss, dass man ihn dann in den Kerker vorher wirft, damit er dann auch klein genug ist, dass er alles abschwört, egal was man von ihm, dass er eigentlich alles sagt, was man von ihm hören würde. Wo lese ich das? Ich lese das nicht. Und da sich kein Mann dagegen gestellt hat, hat sie gesagt, dann stelle ich mich dagegen. Sie hat gesagt, das nehme ich so nicht hin. Und so schrieb sie eine Flugschrift, also die E-Mail des damaligen, des 16. Jahrhunderts. Und sie schrieb relativ zackig an relativ viele unterschiedliche Leute. Also zuerst mal an die Uni und hat gesagt, Leute, so wie ihr euch verhaltet, das geht nicht. Ihr könnt gerne mit mir diskutieren. Geht natürlich gar nicht, ne? Also dass eine ungelehrte Frau sagt, die Herren Professoren dürfen mit ihr diskutieren. Deshalb hat sie wahrscheinlich auch nichts von der Uni je darüber gehört. Sie schrieb an den Magistrat, also an die weltliche Verantwortung, also die Politiker der damaligen Zeit. Sie schrieb an den Herzog von Bayern, bei dem sie ja eine Weile gelebt hat. Also ihr Vater, also der Mann, der gesagt hat, er kümmert sich mit um sie, bei dem sie da, wo sie da am Hofe war. An den schreibt sie. Und sie sagt hier, die Bibel zeigt mir einen anderen Umgang mit Menschen und ihr beruft euch auf die Schrift, aber das, was ihr macht, ist nicht schriftgemäß. Und sie sagt halt, redet mit mir, erklärt mir es. Wenn ihr es doch so gut wisst, dann könnt ihr mit mir diskutieren und ich werde euch dennoch eines Besseren belehren. Zufolge hatte das, also von der Uni hat sie nichts gehört, aber ihr Mann wurde des Amtes enthoben. Ihr Sohn musste den Hof verlassen, also der war derweil dann am herzoglichen Hof in München. Die Familie geriet in finanzielle Probleme. Es kam wohl zu Gewalt in der Ehe, weil sie halt, der Mann, der ja noch starker Katholik war, dieses Disziplinierungsrecht zugesprochen bekommen hat. Was hieß, er hätte ihr die Finger abhauen dürfen und er hätte sie einkerkern dürfen. Ob es soweit, ich glaube, soweit ist es nicht gekommen, aber dieses Recht hatte man ihm wohl zugesprochen.
Das war der erste Mann.
Bitte? Das war der erste Mann, ja. Genau. Öffentlich wurde sie natürlich verunglimpft. Man nannte sie eine der hochmütigen Eva-Kinder. Entschuldigung, ich muss hier nur kurz lesen. Eine ketzerische Hündin. Und der man den Luthersgeist wie den anderen Weibern eingeblasen hat. Also die hat da schon richtig was einstecken müssen in der Zeit. Ein anderes Resultat war, dass sie Ende diesen Jahres dann nach Nürnberg gereist ist zu so einem Vorbankett des Nürnberger Reichstags, weil sie hatte auch wieder Briefe an die einladenden Herren geschrieben und die hatten sie dann eingeladen und wollten sich mit ihr unterhalten. Wohl nicht direkt beim Reichstag, sondern bei einem Vorbankett. Danach sagt sie, naja, die Herren wollten lieber trinken und essen, als mit mir über ihre theologischen Ansichten diskutieren. Also da geht sie relativ ernüchtert auch wieder heraus hervor. Polizei vor der Tür. Deshalb, aber die wollen nicht zu mir. Ich lief gerade so schnurstracks hier in die Richtung. Da dachte ich so, oh. Genau. Sie bekommt keine Antwort von der Uni, das hatte ich ja jetzt schon gesagt. Aber sie bekommt ein Schmähgedicht, das man ihr widmet. Frau Agel, die Arges schreibt. Also Argo, also wo sich jemand über ihren Namen lustig macht und sich als über sie als Person lustig macht. Aber sie verteidigt sich auch innerhalb ihrer Familie gegenüber. Also sie sagt, das, was ich schreibe, dazu stehe ich. Und das finde ich ist sehr beeindruckend, gerade wenn man so viel Gegenwind bekommt. An ihren Vetter schreibt sie etwas, daraus möchte ich euch gerne was vorlesen, weil das nochmal zum Ausdruck bringt, wer sie als Person ist und was so ihr Anliegen ist. Sie sagt, sie schreibt, darum, mein lieber Herr und Vetter, lasst euch das nicht verwundern, dass ich Gott bekenne. Denn wer Gott nicht bekennt, ist kein Christ nicht, ob er tausendmal getauft würde. Es muss auch ein jeglicher für sich selbst Rechenschaft geben am letzten Urteil. Es wird weder Papst, König, Fürsten noch Doktor für mich Rechnung tun. Ich rechne es mir als große Ehre, dass ich geschändet werde von Gottes Lobs willen. Man heißt mich lutherisch. Ich bin es aber nicht. Ich bin im Namen Christi getauft, den bekenne ich, nicht Luther. Aber ich bekenne, dass ihn Martinus auch als treuer Christ bekennt. Gott helfe, dass wir solches nimmermehr verleugnen, weder durch Schmach, Schand, Kerker, Peinigung, auch den Tod. Das helfe und verleihe Gott allen Christen. Amen. Also ganz mutige Worte an ihren Cousin. Also an jemand, der ja eigentlich, wo man sich denkt, eigentlich wäre das jemand, der für mich sein sollte. Aber auch in ihrer Familie hat sie ganz, ganz viel einstecken müssen. Also sie schreibt diese Flugschrift und was ich glaube, ich die so besonders macht, ist, dass es insgesamt wohl um die 30.000 Exemplare dieser Flugschrift gab. Also unglaublich hohe Zahl. Das wünscht sich heute jeder Autor, das ist 30.000, also das ist ein Bestseller. Ja? Also dass so viele Leute ihre Flugschrift oder also es gab unterschiedliche Ausgaben ihrer Flugschrift, wo Kommentare dazu geschrieben worden sind, wo andere Reformatoren noch was dazu geschrieben haben. Und diese 30.000, diese Zahl bezieht sich auf alle Ausgaben, alle Exemplare dieser Flugschrift. Sie war ein großer Fan von Luther, hat man ja eben auch schon an dem Zitat aus ihrem Brief gemerkt. Er grüßt sie durch andere Reformatoren. Sie hat wohl auch mit ihm geschrieben, aber die Briefe sind nicht erhalten. Man kann nur aus anderen Briefen, wo Kommentare zu den Briefen drin waren, erkennen, dass es da wohl einen regen Briefwechsel gab. Im Alter von 23 hat sie alles von Luther gelesen, was ja damals auch nicht wenig war. Und ihr Anliegen ist es, Menschen die Erlösung Jesu näher zu bringen. Luther erwähnt sie häufiger und sie trifft sich auch einmal mit ihm nach dem Tod ihres Mannes in der Feste Coburg, wo Luther sich versteckt, als er schon unter Kirchenbann und unter Reichsacht stand. Und in diesem Zusammenhang nennt Luther sie als ein besonderes Werkzeug, weil sie trotz dieser ganzen Anfeindungen trotzdem stark bleibt in dem, was sie glaubt. So ist sie eine Bestseller-Autorin ihrer Zeit. Sie ist eine starke Mutter. Sie hat immer noch 4 Kinder und ist Frau und Mutter gleichzeitig und betont das in ihren Schriften auch immer wieder, dass selbst wenn sie diese Meinung hat, dass sie ihre häuslichen Pflichten nicht vernachlässigt. Das ist ihr Auftrag, dass sie als Frau sich auch mit um die Kinder zu kümmern hat und das vernachlässigt sie nicht. Also das sagt sie auch immer wieder, um auch Rechenschaft geben zu können den Menschen ihrer Zeit gegenüber. Also die Rolle als Mutter von 4 Kindern füllt sie aus. Sie ist Werkzeug, Luther nennt sie ja so, aber sie ist auch Zeugin Christi. Also sie bezeugt ihren Glauben, sie bekennt sich zu Gott, zu Jesus. Und sie verlässt sich nicht nur auf Luthers Erkenntnisse, sondern sie sucht nach ihren eigenen Erkenntnissen. Sie ist getauft auf den Namen Christi. Sie ist eine einflussreiche Frau. Sie ist eine mutige Frau und eine sehr charakterfeste Frau. Ich kann mir kaum vorstellen, wie man so etwas durchhält, wenn alle gegen einen sind. Also gerade wenn das Zuhause gegen einen ist und man dann doch sicher, man hat die Brieffreunde in der Ferne, aber die sind halt fern. Deshalb verwundert es mich eigentlich nicht, dass sie das ein Jahr durchhält und dass dann doch der Druck für sie zu groß wird. Genau. So viel mal. Habt ihr auch da Fragen?